Ja, für die Gäste möchte ich sagen, dass wir hier seit einigen Monaten den Römerbrief auslegen, Vers für Vers durch den Römerbrief. Und wir sind bei Kapitel 4 angekommen heute Morgen. Wer seine Bibel dabei hat oder ein Neues Testament, darf gerne schon mal Römer 4 aufschlagen. Da werden wir nachher die Verse 1 bis 8 betrachten. Ich möchte vorher einleitend etwas anderes sagen noch. Ein amerikanischer Prediger und Buchautor, Bob George, kam einmal an eine Predigerschule in den USA. Und bevor er mit seinem Thema begann, stellte er den Theologiestudenten eine Reihe von Fragen. Ich würde das gerne jetzt auch machen, aber ich verschone euch einmal. Ich lese euch nur vor, was er sie gefragt hat. Die erste Frage war: Wie viele von euch Studenten sind in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen, wie ich es bin? Fragte er die Theologiestudenten. Alle Hände gingen hoch. Wie viele von euch, fuhr er fort, sind in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen wie Billy Graham, der große Evangelist? Diesmal gingen nur noch etwa die Hälfte der Hände hoch. Nun, fuhr er fort, wie viele von euch sind in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen wie der Apostel Paulus? Nun waren es nur noch etwa ein Zehntel der Hände, die hochgingen. Und dann stellte er noch die Frage: Und wie viele von euch sind in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen wie Jesus Christus? Da waren es nur noch ganze drei Hände, die hochgingen in dem Raum von Theologiestudenten. Hand aufs Herz, wer hätte denn von uns bis zum Schluss die Hand gehoben? Naja, einige Mutige, die das bekunden. Ich habe ja nicht gesagt Hände hoch, ich habe gesagt Hand aufs Herz. Na gut. Ja, ihr seht, es geht um die Frage der Glaubensgerechtigkeit. Wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Wie wird er so, dass er wissen kann mit Fug und Recht, dass er von Gott angenommen ist und dass er in den Himmel hineinpasst, dass er passend ist für den Himmel? Das ist die große Botschaft des Römerbriefs. Darum geht es immer wieder, vor allem in den ersten 8 Kapiteln des Briefes. Und ich darf noch mal ganz kurz auf einer Folie zeigen, die ersten 3 Kapitel zusammenfassend. Weil viele sind heute Morgen hier, die haben das nicht miterlebt. Wenn man es sehen kann, dann haben wir hier Römer 1, Gottes Zorn über die Heiden, über die Nationen. Paulus fängt also nicht gleich an mit der Liebe Gottes, davon spricht er auch, ab Kapitel 5. Er fängt erstmal an mit dem Zorn Gottes, mit dem Gericht Gottes, mit Gottes Missfallen an dem sündigen Wesen der Menschen. Und da beginnt er Gottes Zorn über die Heiden, über die Nationen. Da hätten alle Juden fleißig genickt und Beifall geklatscht. Aber dann kam in Römer 2 Gottes Zorn über die Juden mit ihrer Gesetzesgerechtigkeit. Die Heiden waren gesetzlos. Gesetzlosigkeit ist schlimm. Aber die Juden waren gesetzesgerecht, werkgerecht. Und da musste er ebenfalls Gottes Zorn aussprechen. Und dann Römer 3, das Ergebnis: Gottes Zorn über alle Menschen, weil sie alle unter der Sünde sind. Und vielleicht können wir mal da einsteigen heute Morgen. Römer 3, das liegt ja unmittelbar vor dem 4. Kapitel. Ich muss das machen, damit wir den Zusammenhang bekommen zu dem, was gleich dann folgt in Römer 4, 1 bis 8. In Römer 3 sagt er also: Alle, Juden und Griechen, Nichtjuden, sind unter der Sünde, unter der Hamartia griechisch, das heißt Zielverfehlung. Ein Leben unter der Sünde geht am Ziel des ewigen Lebens vorbei. Paulus belegt das dann mit Aussagen aus dem Alten Testament. Wenn ihr schaut in Kapitel 3 ab Vers 9, in meiner Bibel kann ich das immer optisch sofort erkennen, weil ich Zitate aus dem Alten Testament grün anstreiche. Da heißt es hier ab Vers 10: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei, Vers 11. Keiner, der nach Gott frage. Alle vom Wege abgewichen und untüchtig. Keiner, der Gutes tue, Vers 12. Unheilvolle Worte ist auf unseren Lippen, unter unseren Lippen, Vers 13 bis 14. Unheilvolle Wege, Vers 15 bis 17. Und dann fasst er zusammen, Vers 18. Das ist der Grundschaden. Keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Gottesfurcht mangelt. Und die Bilanz, die er da zieht in Römer 3, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Das Gesetz ist der vollkommene Gottesmaßstab. Es ist wie ein Röntgenschirm. Es deckt auf bis in die Motive des Herzens. Wir Menschen sind verkehrt. Wir sind egoistisch. Wir sind neidisch. Wir sind missgünstig. Wir sind heuchlerisch. Wir sind durch und durch verkehrt. Die Sünde hat uns so gemacht. Das deckt der Röntgenschirm Gottes, dieser Unbestechliche, vollkommen auf. Das Gesetz deckt auf, aber es kann nicht heilen. Das Gesetz ist nur ein Röntgenschirm. Seid ihr schon mal durch eine Röntgenaufnahme gesund geworden? Das geht nicht. Die Röntgenaufnahme deckt nur auf, wo es da drin nicht stimmt. Ob da ein Knochenbruch ist oder ob da ein Gewächs ist oder irgendetwas. Das kann der Röntgenapparat zeigen oder heute Computertomographie und Kernspin. Aber es kann nicht heilen. Und so auch das Gesetz, es deckt auf, aber es kann nicht heilen. Das Evangelium nur kann heilen. Und bis hierhin, bis Römer 3, Vers 20, das ist ein entscheidender Punkt, bis Vers 20 in Römer 3 spricht Paulus von der fordernden Gerechtigkeit Gottes. Vielleicht können wir das auf der nächsten Folie sehen, Dale. Die fordernde Gerechtigkeit Gottes. Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit erfordert von allen Menschen ein heiliges Leben. Wer zu ihm in den Himmel passen will, der muss so leben, der muss vollkommen sein. Er muss alle Gebote Gottes halten. Wenn das wirklich ein Mensch tun würde, wenn er es schaffen könnte, dann könnte er wirklich in den Himmel hineinspazieren und sagen, hier bin ich, ich habe all deine Gebote gehalten, lass mich hinein. Und Gott würde sagen, jawohl, komm. Du kannst wirklich in meinen Himmel, du passt zu mir. Aber welcher Mensch will das sagen? Kein Pfarrer, kein Bischof, kein Papst, keine Mutter Teresa, niemand konnte von sich behaupten, er hätte alle Gebote gehalten und er könnte so in den Himmel marschieren. Die fordernde Gerechtigkeit Gottes, sie steht da und sie verurteilt den Menschen und sie macht ihn zum Sünder, sie verdammt ihn, sie schließt ihn aus vom Himmel. Aber jetzt ab Kapitel 3, Vers 21, da ist die Wende, spricht Paulus von der schenkenden Gerechtigkeit Gottes. Das ist nur, damit alle wieder aufwachen, weil es war spät gestern Abend, ja, deswegen piept's jetzt ab und zu. Es war spät, einige haben bis tief in die Nacht hier gefeiert. Ich bin überhaupt ganz erstaunt, dass so viele da sind und dass sogar das junge Ehepaar da ist. Das ist ja ganz gewaltig, ja. Und deswegen, Matthias, pieps ruhig ab und zu mal weiter. Jetzt geht er raus. Schade. Römer 3, 21 spricht von der schenkenden Gerechtigkeit Gottes. Das ist etwas ganz anderes als die fordernde, das Röntgenaufnahmegerät. Jetzt spricht er von der schenkenden Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, Römer 3, 23, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder. Getrennt von Gott, die Juden, die Griechen, die Religiösen, die Gesetzlosen, alle getrennt von Gott. Und sie haben nicht mehr die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sie passen nicht mehr in den Himmel, keiner. Aber oder und werden ohne Verdienst gerecht, gratis, umsonst, geschenkweise, ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Gottes Gerechtigkeit ist eine geschenkte Gerechtigkeit, eine schenkende. Und ich wünschte, dass das schon alle verstanden hätten, die hier sind. Dass das wirklich alle verstanden hätten, was es ist, einem fordernden, heiligen Gott gegenüberzustehen, dem man nicht genügen kann, wo man wirklich zerbricht an aller Selbstgerechtigkeit und eingebildeten Frömmigkeit und allem. Und wo man ganz klein wird vor Gott, zerschlagen dasteht und nur noch sagen kann, Herr, schenk mir deine Gnade, schenk mir deine Gerechtigkeit, mach mich passend für deinen Himmel. Das ist dieses tiefe Erleben der Rechtfertigung durch Buße und Glauben hindurch, wo man ein neuer Mensch wird, wo man wirklich neues Leben empfängt, wiedergeboren wird, wie die Bibel es auch nennt. Dann erfährt man also die schenkende Gerechtigkeit Gottes. Und nachdem Paulus das hier angesprochen hat, folgen in den Versen 25 bis 31 sechsmal die Worte Glauben. Jetzt spricht er vom Glauben. Das, was Gott getan hat, er hat seinen Sohn für uns gegeben. Er ist der Erlöser. Er ist aus völliger Liebe zu uns und Gehorsam zum Vater ans Kreuz gegangen. Er hat für uns bezahlt unsere Missetaten und Übertretungen. Und jetzt, nachdem wir erkannt haben, auch wir brauchen das. Wir sind Sünder. Wir können ohne dieses Erlösungswerk niemals vor Gott bestehen. Wir tun Buße über unserem verkehrten Wesen. Wir kehren um von unserem falschen Denken und Leben und glauben an das vollbrachte Werk Jesu Christi. Jetzt spricht er vom Glauben. Erst nachdem das Gesetz sein Werk getan hat, nachdem es den Sünder überführt hat, nachdem es ihn ins Licht Gottes gestellt hat, ihm gezeigt hat, dass er von Kopf bis Fuß völlig von der Sünde verdorben ist, dann leuchtet das Werk von Golgatha auf, das Kreuz, die Gnade Gottes, die geschenkte Erlösung. Und dann kann der Mensch glauben, das, was dort geschehen ist, im Glauben für sich annehmen. Sechsmal spricht er vom Glauben und steigert das in Römer 3, Vers 28. Wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerecht gesprochen wird, gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das war der fundamentale Satz der Reformation. Das war der Satz, den Martin Luther am allerliebsten hatte in der ganzen Bibel. Römer 3, Vers 28. Wo er übersetzte, dass der Mensch gerecht wird allein durch den Glauben. Das allein hat er hinzugefügt, das steht hier nicht, aber der Sinn ist richtig, allein durch Glauben, nicht durch Werke und Anstrengung und Mühen und religiöse Eskapaden, die wir da bringen könnten. Das alles rettet nicht, sondern der Glaube an das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi. Bis hierhin hat Paulus das ausgeführt. Und nun lesen wir Römer 4, 1 bis 8. Jetzt bringt er zwei Beispiele dafür, wie Menschen durch ihren Glauben gerecht geworden sind vor Gott. Er hat das sozusagen in der Theorie erklärt, in Römer 3. Und hier in Römer 4 bringt er jetzt zwei praktische Beispiele, damit wir sehen, so sieht das in einem Menschenleben aus, wie ein Mensch gerecht wird vor Gott. Lesen wir Römer 4, ab Vers 1. Was wollen wir denn sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch gefunden habe. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit oder Pflicht. Dem dagegen, der nicht Werke tut oder der nicht mit Werken umgeht, sagt Luther, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind, glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Das sind die beiden Beispiele für Glaubensgerechtigkeit, die er hier anführt, Abraham und David. Wir werden uns besonders auf Abraham konzentrieren und David nur noch kurz am Schluss streifen. Paulus will also jetzt die Lehre von der geschenkten Gerechtigkeit Gottes anschaulich machen und da spricht er zuerst von Abraham. Er nennt Abraham unseren Vater nach dem Fleisch. Abraham ist der Stammvater der Juden. Jeder Jude, der etwas auf sich hält, ist stolz auf seinen Vater Abraham. Das kommt erst später, Dale. Kannst du das so lange ausmachen? Abraham ist der Stammvater der Juden. Jeder Jude, der etwas auf sich hält, ist stolz auf seinen Vater Abraham. Was tut Paulus? Er entreißt Abraham den jüdischen Gesetzeseiferern und stellt ihn hin als Vater aller Gläubigen aus den Heiden. Abraham ist heute unser Vater des Glaubens. Wir, die wir aus den Nationen kommen, ich glaube nicht, dass wir jemanden aus dem jüdischen Hintergrund heute Morgen hier bei uns hätten, aber selbst wenn, wir, die meisten, die wir aus den Nationen kommen, wir sagen trotzdem, Abraham ist unser Vater. Er ist der Vater des Glaubens. Und das tun wir, weil Paulus ihn hier den Juden weggerissen hat. Die Juden, die so stolz sind auf ihren Vater Abraham. Paulus nimmt ihn den Juden weg und sagt, das ist unser Vater, der Vater des Glaubens, der Abraham. Natürlich, versteht das nicht falsch, die Juden dürfen sich immer noch auf Abraham berufen. Selbstverständlich ist er nach dem Fleisch ihr Stammvater. Aber bei uns nach dem Geist, unser geistlicher Vater, unser Glaubensvater ist Abraham. In Vers 2 stellt Paulus zunächst einmal fest, Werke zählen vor Gott nicht. Er sagt, wenn Abraham etwas zu rühmen hätte, kann er machen, aber vor Gott nicht. Wegen seiner Werke kann er sich vor Gott nicht rühmen. Wie viel weniger dann ich, wenn sich nicht mal Abraham mit seinen Werken vor Gott rühmen kann? Ja, wie viel weniger ich? Wer Werke tut, der kann damit angeben. Das ist immer das, wenn jemand etwas kann, etwas leistet, etwas ist, etwas weiß, viel kann, dann kann er damit angeben. Und das tun wir auch alle gerne. Aber nicht vor Gott. Vor Gott kann keiner rühmen und angeben mit seinen Werken, auch Abraham nicht. In Vers 3 bringt Paulus dafür den Schriftbeweis für diese ungeheuerliche Aussage. Er sagt, was sagt die Schrift? Immer wieder finden wir bei Paulus diese Formulierung. Was sagt die Schrift? Er sagt nicht, was denkt dieser oder jener Theologe, was hat Gamaliel gesagt und der Rabbi so und so, sondern was sagt die Schrift? Paulus glaubte nach eigener Aussage allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Und darum zitierte er immer wieder das Alte Testament. Und hier tut er es, indem er 1. Mose 15, Vers 6 anführt. Das ist eine Kernstelle des Alten Testaments. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Eine der wichtigsten Aussagen des ganzen Alten Testaments. Lassen wir kurz die Lebensgeschichte Abrahams ein wenig Revue passieren vor unserem geistigen Auge. Wann wurde Abraham gerecht vor Gott? Wann? Nachdem er seine Heimat Chaldäa verlassen hatte und nur auf den Ruf Gottes in eine völlig fremde Welt aufgebrochen war, nach Kanaan. Gott hatte ihn gerufen, geh heraus aus deiner Verwandtschaft, und Abraham hat es getan. Hat ihn das gerecht gemacht vor Gott? Nein. Später, als sie dort angekommen waren, haben sich die Hirten gestritten von Lot, seinem Neffen, und von Abraham. Und Abraham, der Ältere, der Onkel, hat dem Neffen den Vortritt gelassen und hat gesagt, gehst du zur Rechten, geh ich zur Linken. Wer von uns macht das? Wer von uns gibt gerne dem anderen den Vortritt und lässt ihn das bessere Land wählen? Hat ihn das gerecht gemacht vor Gott? Nein. Dann geriet Lot mit seinen Verwandten, mit seiner Familie in die Hände von Königen, der Könige von Sodom und Laomer und so weiter. Und dann hat Abraham sein Leben riskiert und ist mit seinen Knechten dahin und hat Lot seinen Neffen befreit aus den Händen der Könige. Hat ihn das gerecht gemacht vor Gott? Nein. In 1. Mose 17 wird berichtet, dass Abraham beschnitten wurde, als der erste Mensch überhaupt, der erste Jude in diesem Fall, jetzt aus dem Volk Gottes, aus dieser Linie wurde er beschnitten. Hat ihn das gerecht gemacht, die Beschneidung? Nein. Und in 1. Mose 22 lesen wir, dass Abraham auf Befehl Gottes seinen Sohn, den Isaak, den er von seiner Frau Sarah in hohem Alter bekommen hatte, dass er bereit war, ihn auf den Altar zu legen, dass er schon das Messer in der Hand hatte, dass er im nächsten Augenblick zugestochen hätte und seinen Sohn auf dem Altar verbrannt hätte, zu Opfern bereit gewesen wäre, hat ihn das gerecht gemacht vor Gott? Nein. Stellt euch mal vor, was für Werke im Leben des Abraham, was dann, was hat ihn gerecht gemacht vor Gott? Als Gott im hohen Alter dem Abraham versprochen hatte, dass seine Nachkommen einmal so zahlreich werden würden wie die Sterne am Himmel. Damals zählte man etwa 2300 Sterne am Himmel. Da gab es noch keine modernen Mikroskope und Teleskope und so weiter, diese modernen Mittel, die wir heute haben. Da glaubte man, es gibt 2300 Sterne. Und das wäre schon gewaltig gewesen, wenn Abraham 2300 Nachkommen gehabt hätte. Aber er hat noch viel mehr. Millionen von Nachkommen hat er bekommen. Und das wird einem alten Mann gesagt, verheiratet mit einer alten Frau, die über Jahrzehnte keine Kinder gehabt hatten. Das wird ihm gesagt: Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und dann steht: Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Da steht diese Aussage. Das hat ihn gerecht gemacht vor Gott. Nicht seine großen Taten, nicht seine Werke, sondern dass er Gott und seinem Wort vertraut hat, auf das Wort Gottes hin gebaut hat, sich verlassen hat, dann mit seiner Frau weiter zusammengelebt hat und dann kam dieses versprochene Kind, der Isaak wurde geboren. Also dieses Erlebnis mit den Sternen, diese Verheißung, dass seine Nachkommen so zahlreich werden würden, die waren 30 Jahre, bevor er den Isaak auf den Altar gelegt hat. 30 Jahre zuvor wurde er durch seinen Glauben, weil er Gottes Wort vertraut hat, gerecht. Die Gerechtigkeit wurde ihm persönlich gut geschrieben, nicht weil er große Werke tat, sondern weil er Gott fest vertraute. Erst danach handelte Abraham aus seinem Glauben heraus. Und jetzt sind wir an einer ganz entscheidenden Stelle. Warum ist das so? Deswegen hat es jetzt wieder gepiepst, ja? Warum ist das so? Warum erkennt Gott nicht an, wenn sich Menschen aufrichtig bemühen, ihm wohlgefällig zu leben? Warum erkennt Gott das nicht an, wenn Menschen Werke tun, wenn sie sich wirklich anstrengen, bemühen, christlich zu leben? Benjamin und ich, wir saßen am Ostersamstag auf einem Südtiroler Bauernhof in 1300 Meter Höhe, gestern vor einer Woche. Da saßen wir mit der alten Bäuerin zusammen, 78 Jahre alt, in Südtiroler Tracht, eine Katholikin, wie sie im Buch steht, 10 Kinder geboren und großgezogen. Und wir unterhielten uns mit ihr. Und im Verlauf des Gesprächs fragte ich sie, ob sie eine Bibel besäße. Sagte sie: Ja, eine Bibel habe ich schon, aber ich lese nicht darin, weil alle, die darin lesen, die treten früher oder später aus der katholischen Kirche aus. War ihre erste Antwort. Ja. So war es nämlich geschehen mit ihrer Tochter 18 Jahre zuvor. Die hatte die Bibel gelesen, eine ihrer 10, von ihren 10 Kindern, und war zum lebendigen Glauben gekommen. Deswegen waren Benjamin und ich dort in Südtirol. Sie hatte uns diese Reise dorthin vermittelt. Sie hatte uns eingeladen zu der Gemeinde, wo wir dann Dienste tun konnten. Und dann habe ich weiter gefragt, warum, wir sprachen, ich kann das nicht alles entfalten, das ganze Gespräch, aber als es dann darum ging, worauf sie sich verlässt, was glaubt denn eine so überzeugte Katholikin, die zwar nicht die Bibel liest, aber die ganz festhält an ihrer religiösen Tradition, was glaubte sie denn nun, wie sie in den Himmel kommen könnte? Habe ich sie gefragt, was meinen Sie, wenn Sie einmal vor Gott stehen, warum soll Gott Sie in den Himmel hineinlassen? Und dann kam die klassische Antwort aller religiösen Menschen: Ja, weil ich mich immer bemüht habe, zu lieben und Gottes Gebote zu halten. Dann kommt immer dieselbe Antwort: Ich habe mich bemüht. Ich habe mich bemüht, manchmal mit erstaunlichem Eifer, manchmal mit einem Eifer, wo wir uns 10 Scheiben abschneiden könnten. Ganz großer Eifer. Ich sage das auch nicht abwertend, ich sage das anerkennend. Ich werde niemals dann da irgendwie eine verächtliche Bemerkung machen, sondern ich erkenne das immer an, dass diese Menschen wirklich aufrichtig versuchen, Gott wohlgefällig zu leben. Das ist ja nicht nichts. Es ist ja viel schlimmer, wenn einer sagt: Gott, da pfeife ich drauf, ich lebe, wie ich will, ich bin selber mein eigener Gott. Das ist ja noch viel schlimmer. Aber trotzdem, Diese Haltung dieser lieben Frau, die uns da gegenüber saß, die bringt nicht zum Ziel. Und dann habe ich sie natürlich gefragt, ja, haben Sie denn Gottes Gebote immer gehalten? Hat sie sofort geantwortet, nein, das habe ich nicht. Aber ich habe alle Übertretungen immer sofort dem Priester gebeichtet und der hat die Vollmacht, meine Sünden zu vergeben. Da sehen wir, wie das ein geschlossenes System ist, wo man nicht reinkommt, wo man wirklich keinen Ansatzpunkt mehr hat. Und wir haben es auch nicht erreicht, diese Frau zu erschüttern in ihrem Glauben, in ihrem religiösen Denken. Aber ich habe es unterlassen, diese Frau zu beruhigen. Ich habe nicht gesagt, na prima, wenn Sie sich so bemüht haben, Ihr ganzes Leben, das wird Ihnen dann schon nicht fehlen am Ende. Gott wird das doch sicher anerkennen. Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe versucht, sie noch ein bisschen zu verunsichern und sie dann damit zurückzulassen. Warum kann ich diese Frau nicht beruhigen? Warum kann ich nicht sagen, gut, Sie sind auf dem richtigen Weg, Gott wird Sie bestimmt annehmen? Weil Gottes Wort mit aller Deutlichkeit sagt, dass alle Menschen elende, verlorene, verdammungswürdige Sünder sind, nicht nur solche, die mit Suchtkrankheiten zu tun haben, nicht nur solche, alle, die hier sitzen, sind von Natur verlorene, verdammungswürdige Sünder, jeder von uns. Und Gott kann keinen von uns so in den Himmel lassen. Wir sind geistlich tot und selbst wenn wir Werke tun, wenn wir uns so bemühen wie diese liebe Bauersfrau in Südtirol, es sind tote Werke in den Augen eines heiligen Gottes. Es sind tote Werke. Das heißt, Gott kann sie nicht akzeptieren. Als Luther das einmal erkannte in seinem Leben, da dichtete er eine Liedstrophe in dem bekannten Lied, die heißt so, mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Der freie Will hasste Gotts Gericht und war zum Guten erstorben. Wir können nicht gute Werke tun. Unsere guten Werke sind, sie sind verdorben, weil oft sind sie mit der Sünde des Egoismus und der Heuchelei befleckt und die Motive stimmen schon gar nicht. Wir können nicht mit Werken Gott befriedigen und zufriedenstellen. Und es ist noch ein zweiter Grund, warum Gott diese Werke nicht annehmen kann, in Vers 4. Dem aber, der mit Werken umgeht, sagt Luther, ich finde diese Formulierung besser, dem, der mit Werken umgeht, dem wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Pflicht, nach Schuldigkeit. Schaut, wenn ein Arbeiter einen Monat lang gearbeitet hat, dann kann er zu seinem Arbeitgeber gehen und kann sagen, hier, ich habe einen Monat lang gearbeitet, wo ist mein Lohn? Der hat ein Recht darauf und jeder Arbeitgeber muss ihm seinen Lohn zahlen. Er hat ein Recht darauf. Aber so nicht bei Gott. Gott ist nicht unser Arbeitgeber und wir sind nicht seine christlichen Tagelöhner, wo wir arbeiten und mühen und ringen und dann am Ende sagen, hier, da ist das Ergebnis, bitteschön, jetzt möchte ich meinen Lohn. So geht es nicht. Sondern wer mit Werken umgeht, dem wird der Lohn nach Schuldigkeit oder Pflicht zugemessen. Und das würde bedeuten, er muss hundertprozentig den Maßstab erfüllen, bis aufs i-Tüpfelchen. Die Bibel sagt im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 10, verflucht sei, wer nicht bleibt in allem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes. Der ist verpflichtet, alle Gebote zu erfüllen. Oder Jakobus 2, Vers 10, wer alle Gebote halten würde, und sündigt nur an einem, der ist sie alle schuldig. Das ist wie bei einem Bergsteiger in den Südtiroler Dolomiten, der kann 1000 gute und sichere Tritte tun. Bis oben, ein paar Meter unter dem Gipfelkreuz, tritt er daneben und stürzt ab. Dann liegt er auch unten in der Schlucht. Es geht nicht, man muss alle Gebote halten. Dann könnte man bis zu Gott in den Himmel hinaufsteigen. Aber wir können es nicht. Wir sind tote Sünder, können nur tote Werke tun und wir würden es auch niemals schaffen, die Gebote wirklich so zu halten. Und darum achtet auf das große Aber in Vers 5. Hier ist ein großes Aber. Leider bringt das die Elberfelder nicht so gut raus. Die sagt dem dagegen. Luther sagt Aber, ja? Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht seine Werke, sein Glaube, wie bei Abraham. Er glaubte Gott, dass seine Nachkommen so zahlreich werden würden. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Glaubensgerechtigkeit, nicht Werke. Bei Werke steht am Ende Pflicht und Schuldigkeit und Verdammnis. Paulus verwendet hier in Römer 4 allein 9-mal das Wort angerechnet oder zugerechnet, wird es manchmal übersetzt. Dieses Wort kommt eigentlich aus der Wirtschaftssprache und bedeutet, ist doch auch so am Ende des Monats, ja? Das Geld gehört dem Arbeitgeber und er überweist es auf mein Konto, es wird mir gut geschrieben. So wäre das dann zum Beispiel. Und hier ist es eben geistlich gesehen die Erlösung Jesu Christi, seine Gerechtigkeit, die er erworben hat am Kreuz. Sie wird mir gut geschrieben, sie wird mir zugute auf mein Konto gebucht. Und da macht Paulus in Vers 5 zwei Aussagen, die ich noch entfalten will. Er sagt, dem, der mit Werken umgeht, oder in dem Fall jetzt, der nicht mit Werken umgeht. Das bedeutet, ich muss erkennen, dass ich von Natur ein Gottloser bin, trotz meiner Taufe, Kommunion, Konfirmation, aller möglichen Zugehörigkeiten. Ich bin ein gottloser Mensch. Ich muss erkennen, dass meine toten Werke vor Gott nicht zählen. Selbst wenn ich mein Leben als Märtyrer in den Tod geben würde, es würde nicht ausreichen, um eine einzige meiner Sünden damit abzugelten oder zu büßen. Ich muss an mir selber verzweifeln, mit mir und meiner Frömmigkeit ans Ende kommen, vor Gott bankrott erklären. Alle, die in den Himmel kommen, sind Menschen, die haben hier bankrott erklärt. Das ist in dieser Welt nichts Erstrebenswertes. Aber wer in den Himmel kommen will, muss vor Gott bankrott erklären. Zuvor, hier, in diesem Leben und einen Zerbruch um und um erleben. Und jetzt die positive Aussage, dem, der nicht mit Werken umgeht, sondern glaubt an den, der die Gottlosen gerecht macht. Der Sohn Gottes starb für uns, als wir noch Sünder waren. Er wurde zwischen Himmel und Erde angenagelt. Er starb, er wurde auferweckt und er sitzt nun zur Rechten Gottes und er allein kann Gottlose gerecht machen. An ihn glauben heißt, ihm vertrauen, sich ihm anvertrauen, sich im Blick auf die ewige Errettung ganz allein auf sein vollbrachtes Werk verlassen. Das macht vor Gott gerecht. Dann wird seine vollkommene Gerechtigkeit auf mein Konto gebucht und mir zugerechnet. Allein auf Gottes Werk vertrauen, allein. Ich habe es schon mal gebraucht, das Beispiel, aber man vergisst ja auch manches wieder und man darf auch mal ein Beispiel wiederholen, denke ich. Maike und ich, wir waren vor 6 Jahren in Kalifornien unterwegs und in den angrenzenden Ländern und dann standen wir eines Morgens am Grand Canyon. Ich werde das nie vergessen, als ich plötzlich an diesem gewaltigen Canyon stand, der größte, den es auf der Erde gibt. Es verschlägt einen die Sprache, ja. Dieses unglaubliche Naturschauspiel, was man dort sieht, dieser riesige Canyon. Und stellt euch einmal vor, einer steht auf der einen Seite von diesem Canyon und will auf die andere und spannt ein Drahttau hinüber von 5 Zentimeter Durchmesser. Da könnte man einen Panzer dranhängen. Er spannt es hinüber, über den Grand Canyon. Würdest du hinübergehen? Würdest du es wagen? Ich meine, jetzt nicht balancieren, sondern wenn du irgendwie anders sicher darüber gehen könntest, das Drahttau würde dich tragen. Aber jetzt ist es nicht lang genug. Hinten fehlt noch 1 Meter von dem Drahttau. Dann sagst du, ist kein Problem, nimmst einen guten reißfesten Zwirnsfaden aus deiner Tasche und bindest ihn da dran und jetzt ist das Drahttau gespannt. Würdest du es dann wagen? Natürlich nicht, weil eine Kette nur so stark ist wie das schwächste Glied und du würdest dich zerschmettert am Boden der Schlucht wiederfinden, auch wenn am Ende nur 10 Zentimeter Bindfaden eingebaut wären. Es würde nicht halten. Es muss ganz das Drahttau sein. Und jetzt können wir das übertragen. Das Drahttau symbolisiert das Werk Jesu Christi, sein Erlösungswerk am Kreuz und am Auferstehungsmorgen. Das hat er getan, ohne einen von uns zu fragen. Das hat er vollbracht, das hat er vollendet. Das hat Gott akzeptiert, das ist ein für alle Mal geschehen. Die Erlösung ist vollbracht. Und der Bindfaden, das würde das bedeuten, was wir mit unseren Werken tun können. Und du darfst nicht das Erlösungswerk Jesu Christi zusammenknüpfen mit deinen Werken. Du darfst das nicht vermischen. Du darfst nicht alleine auf den Bindfaden vertrauen, der wird dich nicht in die Ewigkeit bringen. Du darfst aber nicht einmal das Erlösungswerk mit deinen Werken so viel vermischen. Es trägt nicht. Du musst allein auf das Opfer Jesu Christi vertrauen. Ganz allein. Das trägt und das bringt rüber über die Brücke in die Ewigkeit. Und wir haben auch in der Bibel ein Beispiel dafür. Der Schächer, der neben Jesus Christus am Kreuz starb, er war so ein gottloser Mensch. Er war wirklich ein Verbrecher, aber er kam zur Buße, er kam zur Besinnung. Das, was bei einem Menschenleben manchmal viele Jahre dauert, das geschah bei ihm in wenigen Stunden oder vielleicht sogar Minuten. Er wurde überführt von seiner Sünde und dann richtete er sich an Jesus und sagt: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denke an mich. Und er erhält die Antwort: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat es gefasst, er hat sein Vertrauen ganz allein auf Jesus Christus gesetzt und er wurde der Erste der Erlösten. Er wurde angenommen und er kam als Erster in den Himmel. So sehen wir, dass Gott Gottlose rechtfertigt und wie er es tut, durch den Glauben an das stellvertretende Werk seines Sohnes, durch den Glauben an sein vergossenes Blut dort auf Golgatha. Das macht jeden Schaden gut. Das macht einen Menschen gerecht vor Gott. Und dann passt er in den Himmel. Lesen wir noch kurz die Verse 6 bis 8. Ich habe gesagt, ich kann darauf nur kurz eingehen. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Nikolai hat uns vorhin auch den Psalm 32 gelesen. Und dann zitiert Paulus hier die ersten beiden Verse aus Psalm 32. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Davids Werke der Gerechtigkeit. Er hat viele Jahre gerecht gelebt, waren völlig entwertet, durchgestrichen, durch zwei schlimme Ereignisse, als er in schwere Sünde fiel, in Ehebruch und Mord mit der Bathseba und Uriah. Das war alles entwertet. Da war nichts von übrig. Was nützt das, wenn man das Gesetz gehalten hat, wenn man immer den Sabbat eingehalten hat und dies und jenes gemacht hat, wenn man dann plötzlich zum Ehebrecher und Mörder geworden ist? Ist das alles durchgestrichen, was vorher war. Und so ging es David. Seine Werke der Gerechtigkeit, die waren durchgestrichen durch Ehebruch und Mord. Weil er aber seine schwere Schuld aufrichtig bekannte und an Gottes Vergebung glaubte, wurde auch er als Ehebrecher und Mörder durch seinen Glauben vor Gott gerecht. Und jetzt zitiert Paulus diese beiden Verse aus Psalm 32. Und William MacDonald führt dazu aus, dass Paulus zuerst zeigen will, dass David hier kein Wort von Werken sagt. Er erwähnt Werke überhaupt nicht in den beiden Versen. Keine Werke. Das ist wichtig. Auch nicht Wiedergutmachung. Es läuft auch nicht so, wenn man irgendwie ganz bös versagt hat, dass man dann eben besonders auffällige, gute Werke tun kann, spenden kann, eine große Spende oder alten Leuten helfen oder dies oder das machen. So läuft es nicht. Man kann keine Sünde ausgleichen. Es geht auch nicht nach dem Waagschalenmodell. Hier sind meine guten Werke, hier sind meine Sünden und ich muss schauen, dass sich das einigermaßen ausgleicht oder sogar die guten Werke überwiegen. So geht es nicht. David erwähnt keine Werke. Zweitens erkannte David, dass ein Mensch dann vor Gott gerecht dasteht, wenn Gott ihm seine Sünden nicht mehr zurechnet. Das ist das Entscheidende. Hier steht nicht, glückselig der Mann, der nie gesündigt hat, sondern hier steht, glückselig der Mensch, dem seine Sünde nicht mehr zugerechnet wird, deren Sünden bedeckt sind, vergeben sind, würden wir heute sagen. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Das ist das Entscheidende. Und wann rechnet Gott einem Menschen die Sünde nicht mehr zu. Ganz gleich, was er immer getan hat, wie oft er versagt hat. Nämlich, wenn dieser Mensch glaubt. Und das erkannte Paulus an den Versen, dass David völlig gerecht gesprochen wurde, dass er gerecht erklärt wurde, weil er glaubte. David erfuhr die Vergebung seiner Schuld und er durfte dann auch König bleiben, obwohl er in Ehebruch und Mord gefallen war. Er durfte König bleiben. David ist ein weiteres Beispiel, das Paulus hier anführt, wie ein Mensch durch den Glauben gerecht wird, auch wenn er ein Sünder ist, auch wenn er schwer versagt hat, auch David als Glaubender fiel in Ehebruch und Mord. Und trotzdem drückt er hier Glaubensgerechtigkeit aus, weil er eben nicht auf Werke sich verließ, sondern einfach die Vergebung Gottes glaubend in Anspruch nahm. Nun höre ich förmlich den Einwand, wie denn? Das hört sich so einfach an, bloß glauben. Machst du das nicht zu einfach und dann kann ich leben, wie ich will? Du betonst so stark den Glauben. Keine Angst, Paulus spricht im Römerbrief dann auch noch von Werken, aber an der richtigen Stelle, in der richtigen Reihenfolge. Ab Kapitel 12 spricht der Römerbrief sehr wohl von Werken. Kapitel 12 bis 16 lesen wir dann viel von den Glaubenswerken, aber alles an der richtigen Stelle. Zuerst einmal zeigt er, dass ein Mensch gerecht wird durch Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk. Und jetzt können wir noch diese letzte Folie sehen, Dale, danke. Weil ich weiß, dass das für viele auch schwierig ist, das zusammenzubekommen. Wie ist das mit den Glauben und den Werken? Da hat Spurgeon einen wunderbaren Satz gesagt, wie ich finde. Er sagt, man wird gerecht durch Glauben allein durch den Glauben, auf das vollbrachte Erlösungswerk, das Vertrauen, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Merkt ihr, was er sagen will? Er will sagen, wenn man zum Glauben gekommen ist, an das Opfer Jesu Christi, an sein Erlösungswerk, dann folgen die Werke. Dann bleibt dieser Glaube nicht allein, sondern er wird gefolgt von Werken des Glaubens, die aus dem Glauben, aus Liebe und aus Dankbarkeit folgen. Wunderbar ausgedrückt, kann man das besser sagen. Man wird gerecht durch Glauben allein, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt, sondern die Werke werden folgen. Und davon spricht der Jakobusbrief. Der Jakobusbrief kann sogar so weit gehen, dass er sagt, Abraham wurde nicht alleine durch Glauben gerechtfertigt, sondern auch durch Werke. Er will damit sagen, dass sich dann der Glaube Abrahams auch in den Werken manifestierte, in den Werken ausdrückte, in den Werken durch Werke bewiesen wurde. Aber diese Werke folgten, haben wir eben schon dargelegt in dem ersten Teil der Botschaft heute. Und darum können wir das so zusammenfassen, man kommt zum Glauben ohne Werke. Das ist die Botschaft des Römerbriefs. Nicht durch des Gesetzes Werke, sondern ohne Werke. Aber man bleibt im Glauben mit Werken. Das ist die Botschaft des Jakobusbriefs. So gehört das zusammen und ist kein Widerspruch. Es gibt eine große Kirche in Deutschland, ihr könnt euch schon denken, welche, die will daraus immer einen Widerspruch konstruieren und betont dann ganz stark die Werke, den Jakobusbrief. Und das sehen wir hier, wie die Spannung sich auflöst. Man kommt zum Glauben ohne Werke, Römerbrief, aber man bleibt im Glauben mit Werken, Jakobusbrief. Der biblische Glaube tut Werke, aber er baut nicht darauf. Oder anders ausgedrückt, die Werke gehen uns nicht voraus, um uns den Himmel zu öffnen, sondern sie folgen unserem Glauben nach, heißt es in Offenbarung 14, Vers 13. Und ich hoffe, dass das auch so ist, dass sie wirklich unserem Glauben nachfolgen. Denn wenn wir hier noch einen Augenblick verweilen dürfen, wir schließen dann gleich. Wisst ihr, zunächst war in der Kirchengeschichte die Werkgerechtigkeit durch die römisch-katholische Kirche ganz, ganz stark, bis hin zum Ablasshandel, dass man sich für Geld Ablass im Fegefeuer kaufen konnte und all diese Verirrungen ganz stark betont, die Werkgerechtigkeit des Menschen. Dann kam die Reformation und das Pendel schlug stark auf die andere Seite. Und Luther betonte, nein, allein der Glaube und nicht die Werke und so weiter. Und dann schlug das Pendel nach rechts rüber, wenn ich so sagen darf. Und dann gab es auch bestimmte Richtungen, die haben zu stark den Glauben betont und dabei die Werke vergessen und vernachlässigt. Nur noch der Glaube, ja, ich glaube und dann kann ich leben, wie ich will. Das ist genau das andere falsche Extrem. Und darum müssen wir beides zusammenhalten. Wir kommen zum Glauben ohne Werke, aber wir bleiben im Glauben durch die Werke. Das heißt, wir tun sie aus dem Glauben heraus. Niemals, um damit Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Niemals, um damit Punkte für den Himmel zu sammeln. Sondern immer nur, weil uns der Himmel geschenkt ist, weil wir gerecht geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus. So wollen wir jetzt auch gerecht leben und wollen gute Taten tun. Je mehr, umso besser. Wenn einer im Glauben gerecht geworden ist, kann er einen ganzen Kometenschweif von Werken hinter sich herziehen. Je mehr, umso besser. Wenn du ein Mensch bist, der in Glaubensgerechtigkeit lebt, dann diene dem Herrn, dann hilf deinen Nächsten, dann pack an, wo du nur kannst, dann tu Werke, so viel dir möglich sind. Aber aus dem Glauben heraus. Christen, wiedergeborene Christen, waren immer solche, die angepackt haben in dieser Welt, die aus ihrem Glauben heraus Waisenhäuser gegründet haben, Krankenhäuser gegründet haben, Werke der Diakonie und der Nächstenliebe aufgebaut haben. Sie haben immer angepackt in dieser Welt. Und das wollen auch wir. Wir wollen nicht sagen, wir haben jetzt die reine Lehre und wir glauben alles richtig und man sieht keine Werke in unserem Leben. So muss das zusammengehören. Aber bitte in dieser Reihenfolge, wie wir es hier auf der Folie haben. Der Weg aus den Werken ist, ich weiß um Gottes fordernde Gerechtigkeit und versuche mir diese Gerechtigkeit zu erarbeiten. Die Folge wird sein, Verdammnis. So komme ich nicht in den Himmel. Der Weg aus Glauben ist, ich tue Buße über meine Sünde und Selbstgerechtigkeit. Ich nehme die fertige, von Christus erwirkte Gerechtigkeit als Geschenk an und bekomme das ewige Leben. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und ich schließe mit einer letzten Begebenheit von Spurgeon. Noch einmal Spurgeon. Dieser große englische Prediger lag eines Tages auf dem Sterbebett. Und da hatte er noch manche Besucher empfangen, als er schon auf dem Sterbebett lag. Und dann kam auch ein Besucher, der hat ihm eine ziemlich dumme Frage gestellt. Also so würde ich niemals einen Menschen fragen. Der hat gefragt, Bruder Spurgeon, wie ist einem Mann zumute, den Gott in seinem Leben so reich gesegnet hat? War eine dumme Frage, ja? Wollte er wissen, als er schon auf dem Sterbebett lag. Wie ist einem Menschen zumute, den Gott in seinem Leben so reich gesegnet hat? Da antwortete Spurgeon, Bruder, meine gesamte Theologie besteht nur noch aus 5 Worten. Jesus Christus starb für mich. Das war die Antwort Spurgeons. Darauf reduziert sich am Ende alles. Und da sind keine Werke mehr. Und da ist nicht mehr, was der Herr alles durch uns getan hat und wie viele Menschen er gesegnet hat. Nichts, was wir da rühmen können und anführen könnten. Spurgeon hat richtig geantwortet, wie oft in seinem Leben, auch in diesem Fall, indem er gesagt hat, Jesus Christus starb für mich, dessen will ich mich rühmen, sonst gar nichts. Und ich hoffe, dass hier viele sind heute Morgen, die auch so diese Glaubensgerechtigkeit erfasst haben für ihr persönliches Leben, die darin leben möchten, in dieser Glaubensgerechtigkeit dem Herrn dienen und viele gute Taten tun, der Nächstenliebe und im Reich Gottes zu helfen. Aber lasst uns nie vergessen, wie Spurgeon sagt, am Ende reduziert es sich allein darauf, Jesus Christus starb für mich. Wollen wir aufstehen zum Gebet? Herr Jesus Christus, und dafür wollen wir dir danken heute Morgen und dich preisen und anbeten, dir wirklich sagen, wie wir das schätzen, Herr, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und wir glauben das, dass du dort am Kreuz auch unsere Sünden getragen hast, unsere vielen Sünden. Unser ganzes verkehrtes Leben hast du bezahlt mit deinem Blut. Und wir glauben, dass uns diese Gerechtigkeit nun zugerechnet ist durch den Glauben. So wie es dein Wort sagt, wie bei Abraham, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Herr, danke, dass auch David das erfahren durfte, als einer, der schon im Glauben lebte und dann Fehler gemacht hat, deine Gebote übertreten hat. Und das ist doch auch oft in unserem Leben so. Danke, dass auch er Glaubensgerechtigkeit erfuhr. Und Herr, so wollen wir dich auch bitten, dass diese Balance in unserem Leben zu finden ist, dass wir aus dem Glauben heraus leben, dass es zur Lebensgerechtigkeit auch wird und dass wir, wo wir Gelegenheit haben, dir dienen und dich erfreuen durch gute Taten, dass wir auch unsere guten Werke vor den Menschen leuchten lassen, dass sie sehen, dass wir Menschen des Glaubens sind, wie es in der Bergpredigt heißt. Ja, Herr, so hilf uns, diese Wahrheiten ganz tief in unserem Herzen zu verankern und darin zu leben, zu deiner Ehre und zum Bau deiner Gemeinde hier in dieser Welt. Amen.